Es ist wichtig, differenzialdiagnostisch zu schauen, aber gleichzeitig gibt es eben auch, ne, wie man sagt, viele Komorbiditäten.
Ja.
Das heißt, ne, es ist nicht nur die ADHS, die da ist, sondern eben auch Depression, Suchterkrankungen. Ne, das ist auch eine häufige Komorbidität zu der ADHS.
Also es gibt eine ganze Menge grundlegender gesellschaftlicher Themen, die eben Frauen eher dazu bringen, sich dem Ganzen eher anzupassen. Und es wird bei der Diagnosestellung häufig als sehr hilfreich und entlastend erlebt, zu verstehen, Mensch, was ist da eigentlich über Jahre mit mir los?
Du gibst dir größte Mühe und doch gerätst du immer wieder in dieselben Muster. Termine verschwinden aus dem Blick, Aufgaben bleiben liegen, die Gedanken springen unaufhörlich, deine Aufmerksamkeit schwindet schnell und dein inneres Chaos scheint kaum zu bändigen. Wenn diese Symptome über einen längeren Zeitraum bestehen, kann möglicherweise ADHS dahinter stecken. Und damit herzlich willkommen zur Diagnose Kopfsache, dem Podcast aus dem TWW. ADHS galt lange Zeit als eine Kinderkrankheit, die sich bis zum Eintritt in das Erwachsenenalter zurückbilden würde. Diese Einschätzung hat sich als falsch herausgestellt. Auch sehr viele Erwachsene leben damit, oft ohne Diagnose und ohne zu wissen, warum sie sich so fühlen wie eingangs beschrieben. Eine ADHS-Diagnostik kann dann ein erster, enorm entlastender Schritt sein, um die Symptome und sich selbst besser zu verstehen, sowie neue Strategien für den Alltag zu entwickeln. Wie sich ADHS im Erwachsenenalter zeigt, was eine Diagnose verändern kann und welche Wege zur Entlastung führen, darüber spreche ich heute mit den Psychotherapeutinnen Dr. Sabine Hoffmann und Kim Ackermann. Mein Name ist Claudia Noack und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ich freue mich sehr, dass ihr beide, Sabine und Kim, heute mit mir im Podcast-Studio seid, um über ein Thema zu sprechen, das ja medial doch gerade eine sehr große Aufmerksamkeit erfährt. Wir sprechen über ADHS und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen.
Ja, wir freuen uns auch.
Ja.
Ich spreche einfach für dich mit, ja.
Ein Hauptpunkt, über den wir heute sprechen wollen, ist die Diagnostik von ADHS. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich euch gerne erstmal fragen, was ADHS eigentlich bedeutet und ab wann ihr ein sogenanntes Aufmerksamkeitsproblem als besorgniserregend betrachtet, beziehungsweise was denkt ihr, wann sollte man genauer hinsehen und welche Symptome dann auch möglicherweise ärztlich, psychotherapeutisch abklären lassen?
Vielleicht mal anfangen. Also ein Aufmerksamkeitsproblem ist etwas, was sozusagen normal verteilt ist, also was uns allen immer mal in bestimmten Stresssituationen, Überlastungssituationen passiert. Also das ist überhaupt nicht besorgniserregend, wie du es nennst. Wir finden es wichtig und interessant, tatsächlich zu schauen, wenn jemand bei einer ADHS-Erkrankung über einen längeren Zeitpunkt auch oder Zeitraum auch Probleme hat in verschiedenen Lebensbereichen, im Beruf, im Privaten, und das hat mit der Kernsymptomatik zu tun, nämlich Aufmerksamkeitsstörung plus Hyperaktivität plus Impulsivität, was nicht immer gut ankommt und die Leute leiden.
Und wenn du sagst, ein längerer Zeitraum, was wäre das so für dich in Wochen, Monaten, Jahren?
Gut. Zieht sich eigentlich, und das ist ein wichtiges Diagnosekriterium, bis zum 12. Lebensjahr ist für uns wichtig, um die Diagnose stellen zu können, zu dürfen. Und häufig, aber eben auch in der Zeit vorher, macht sich das bemerkbar, was wir dann auch in Zeugnissen zum Beispiel nachlesen können oder in der Fremdbeurteilung.
ADHS wurde ja lange als eine Art Kinderkrankheit missverstanden, wie man heute weiß. Und wie gesagt, die Erkenntnis ist jetzt da, dass eben auch Erwachsene unter ADHS leiden. Tritt denn die Erkrankung bei jedem und jeder bereits im Kindesalter auf? Oder kann sie auch entstehen, wenn man schon erwachsen ist?
Nein.
Nee. Also
Die Diagnose muss nicht vorher gestellt werden, klar, das nicht. Aber es ist doch so, dass Symptome definitiv vor dem 12. Lebensjahr auftreten müssen, um eine Diagnose stellen zu können. Okay. Das heißt, es ist nicht ausreichend, dass über einen bestimmten Zeitraum von, sagen wir mal, 6 Monate, ne, im Erwachsenenalter solche Symptome da sind, sondern diese müssen wirklich zurückzuführen sein auf die Kindheit und Jugend, also vor dem 12. Lebensjahr.
Könnt ihr nochmal Symptome aufzählen, was das bei Kindern, aber dann auch bei Erwachsenen ist? Ich habe in meiner Recherche zu diesem Interview gelesen, dass sich die Symptome auch nochmal verändern von der Kind, so wie sie im Kindesalter waren, wie sie sich dann als Jugendliche und Erwachsene herausbilden.
Bei Kindern ist es tatsächlich eher die Hyperaktivität, die eben auch sichtbar ist, wippeln, nicht stillsitzen können, aber auch spontan dazwischenreden und die Impulse nicht zurückhalten können, was natürlich für die Kinder und Jugendlichen entsprechend auch soziale Auswirkungen hat. Also es gefällt niemandem, wenn man immer gesagt bekommt, jetzt sei doch mal still. Bei den Erwachsenen ist es tatsächlich so, dass die Symptome sich im Laufe der Zeit auch verändern, dass es dann eher in Richtung Aufmerksamkeitsstörung geht, Hyperaktivität in den Hintergrund geht. Mhm. Die Impulsivität ist natürlich nach wie vor dann vorhanden. Ja.
Ja, und das drückt sich vielleicht noch eher aus in so einer inneren Unruhe, als dass es nach außen hin sichtbar wird in einer Hyperaktivität.
Ja. Gibt es unterschiedliche Schweregrade bei ADHS?
Ja.
Ja, du jetzt gleich.
Ja, es gibt unterschiedliche Schweregrade. Also auch die S3-Leitlinie, also die höchste evidenzbasierte Leitlinie, medizinische Leitlinie, die gibt eben auch vor, dass es Unterschiede gibt. Also in leicht, mittel und schwere ADHS-Symptomatik. Und da wird eben entschieden, ne, zwischen wie viel Symptome treten auf, aber auch in welchem Funktionsniveau, also wie hoch ist die Beeinträchtigung in dem Funktionsniveau und in wie vielen Lebensbereichen tritt das auch auf.
Und habt ihr, also wenn man sich die mediale Aufmerksamkeit mal so betrachtet, dann scheint es ja eine sehr verbreitete Krankheit zu sein. Wir bleiben erstmal bei dem Begriff Krankheit. Ich komme nachher noch dazu. Es gibt ja auch Menschen, also auch Ärzte, Wissenschaftler, die sagen, es ist eine Störung, es ist nicht unbedingt eine Krankheit, aber da kommen wir vielleicht nochmal dazu. Aber von welchen Zahlen müssen wir ausgehen? Wie verbreitet ist ADHS?
Also es gibt da klare Prävalenzraten, sogenannte Punktprävalenz weltweit liegt bei 5-7%. Tatsächlich, du möchtest wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt das nochmal diskutieren, ob Störung oder Krankheit oder nicht. Also tatsächlich ist es im ICD-10, im ICD-11, im DSM 4 und 5 und wie Kim gerade auch schon sagte, in den Leitlinien tatsächlich eben auch als relevante F-Diagnose beschrieben. Ja. F ist der Bereich für Psychotherapie, Psychiatrie, also ist wirklich relevant.
Ja, genau. Also weil ich habe eben in einem Interview zum Thema ADHS gelesen, in dem eben thematisiert wurde, ob wir es mit einer Krankheit zu tun haben oder einer Störung. Und besonders auffällig war für mich, dass viele Menschen, aber eben auch in diesen Social-Media-Kanälen, ihre ADHS-Erkrankung oder die der anderen gar nicht so als Krankheit sehen, sondern als Störung und sich vehement gegen Medikamente einsetzen. Wo ordnet ihr das ein? Wir kommen ja nachher auch nochmal zur Therapie, aber das ist mir so nochmal aufgefallen in der Vorbereitung zu diesem Gespräch.
Es geht wahrscheinlich einerseits eben auch darum, dass eine medikamentöse Einstellung oftmals einhergeht mit einem Fehldenken, sage ich mal, ne, dass die Persönlichkeit sich stark ändert.
Da können wir nachher auch noch mal auf die medikamentöse Therapie.
Es gibt ja auch nicht die unbedingte Verpflichtung, ein Medikament zu nehmen. Mhm. Also es ist ja auch eine ganz persönliche Einschätzungssache und wird mit der jeweiligen Psychiaterin dann auch in Ruhe diskutiert. Aber du sagtest, die mediale Aufmerksamkeit, das hat natürlich sehr auch damit zu tun, dass viele, die diese Erkrankung haben oder diese Störung haben oder dieses Störungsspektrum, von dem wir sprechen, was ja auch eine gewisse gausche Normalverteilung hat, wenn man so will, dass viele ein Leben lang aber auch in bestimmten Bereichen darunter gelitten haben. Mhm. Und dann ist es natürlich klar, dass man da nicht pathologisiert werden möchte.
Ja. Was weiß man denn über die Ursachen von ADHS?
Also eigentlich, es gibt jede Menge Hypothesen natürlich. Mhm. Und die Hypothesen sind natürlich die, dass es um ein Ungleichgewicht im Dopamin und Noradrenalin, also im Transmitterbereich, gibt, dass dadurch die Impulskontrolle, Verhalten und das Denken beeinflusst sind. Es gibt entsprechend auch Theorien, dass diese Impulsivität, dass die eigentlich die Hauptursache ist und dadurch Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität sekundär auftreten. Tatsächlich ist es wie bei vielen anderen Erkrankungen auch. Wir wissen es nicht hundertprozentig, aber es gibt doch durchaus zutreffende Hypothesen, die auch dadurch unterstützt werden, dass zum Beispiel ein Medikament in der Situation auch hilfreich ist. Mhm. Betroffene berichten auch, Mensch, meine Gedanken, die sind jetzt geordneter und all das, was da an unterschiedlichen Impulsen kommt und Ideen, das wird plötzlich ruhiger. Also es muss was dran sein.
Ja.
Und es gibt selbstverständlich auch psychotherapeutische Unterstützungsmöglichkeiten, aber da kommen wir vielleicht noch drauf.
Auf jeden Fall. Ja, und ein wichtiger Punkt eben noch ist die genetische Komponente.
Ja.
Ne?
Mhm.
Das heißt, viele von denen, die eine Diagnose bekommen, stellen dann auch fest, ne, auch meine Eltern, da fallen mir ganz viele Dinge auf, bei denen war das vielleicht ähnlich, ne? Oder andersherum, ne? Wenn die Kinder zur ADHS-Diagnostik gehen, fällt dann den Eltern oftmals auf, ach hoppla, mir geht's ja ähnlich wie meinem Kind. Und sehen sich dann darin und stellen fest, ja Mensch, ich habe auch ADHS. Ne? Also das ist schon auch eine wichtige Komponente.
76% sogar sagen die Studien.
Genau.
Das ist genetisch bedingt.
Ah ja. Mhm. Mhm. Und eben Umwelteinflüsse, die sind natürlich auch mit bedingt für die Ursache von ADHS.
Es war nochmal eine gute Brücke, dass du sagst, viele Eltern, denen kommt der Gedanke, Mensch, vielleicht ist das bei mir auch so die Ursache des ein oder anderen Problems, wenn sie die Diagnostik ihrer Kinder beobachten. Warum bleibt denn ADHS bei Erwachsenen oft unerkannt oder wird erst spät diagnostiziert?
Wunderbare Kompensationsmechanismen, die sich im Laufe der Zeit dann auch etablieren.
Mhm.
Bei Frauen interessanterweise nochmal ganz besonders. Also auch in früheren Zeiten bei Kindern wird die ADHS-Diagnose schneller gestellt, weil auch schneller antizipiert wird, das ist typisch ADHS, während tatsächlich auch Mädchen, Kinder eher in diese verträumte Kompensation gehen. Also es gibt eine ganze Menge grundlegender gesellschaftlicher Themen, die eben Frauen eher dazu bringen, sich dem Ganzen eher anzupassen. Und es wird bei der Diagnosestellung häufig als sehr hilfreich und entlastend erlebt, zu verstehen, Mensch, was ist da eigentlich über Jahre mit mir los?
Ja, Diagnostik. Also ihr beide seid psychologische Psychotherapeutinnen, arbeitet in den Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk und für die psychotherapeutische Privatambulanz am TWW, kurz PTAG, und ihr bietet ADHS-Diagnostik an. Welche diagnostischen Verfahren oder auch Tests wendet ihr denn an, um eine ADHS bei Erwachsenen festzustellen? Das ist ja heute unser Hauptthema, nicht bei Kindern, sondern
ab 18, genau.
Der Blick auf die Erwachsenen. Genau.
Genau, also die Diagnose sollte definitiv von Fachkräften gestellt werden, das heißt von approbierten psychologischen PsychotherapeutInnen oder eben FachärztInnen. Und die Diagnose stellt sich zusammen aus verschiedenen Bausteinen. Das bedeutet eben, es sind einmal Selbstbeobachtungsfragebögen, aber auch Fremdbeurteilungsfragebögen, die zum Einsatz kommen. Dann wiederum andere Testbatterien, die man auch einsetzt, als auch ein klinisch standardisierter Interview. Ne? Da gibt es ja beispielsweise den Hasen, Diva, ne? Da gibt es durchaus mittlerweile recht viele, die man einsetzen kann.
Ist das Hase, Diva? Das muss ich kurz nachhaken.
Das sind alles Abkürzungen für die jeweiligen. Also es gibt unterschiedliche, wie Kim gerade schon richtig sagte. Und wir vergucken halt, wir gucken von verschiedenen Seiten. Mhm. Auf jeden Fall ist, glaube ich, wichtig auch zu sagen, dass diese Interview-Leitfäden auch an diesen Diagnosekriterien von ICD und DSM orientiert sind. Mhm. Also, dass die einfach wirklich auch standardisiert sind, aussagekräftig. Bitte, bitte nicht niemals alleine im Internet irgendeinen Selbstbeurteilungsbogen durchgehen und dann in irgendeiner Fehldiagnose landen.
Das Angebot ist groß daran.
Das Angebot ist sehr groß. Ja. Und einerseits ist es ja auch super, dass das Bewusstsein einfach dafür steigt. Also das können wir ja nur sehr begrüßen, das ist völlig klar. Aber es ist wirklich wichtig, wie du gerade ja schon richtig sagtest, dass wirklich von verschiedenen Seiten auch geschaut wird, auch in mehreren Sitzungen. Eventuell werden Zeugnisse auch noch mit angeschaut.
Genau, diese Verbalen. Ne? Also genau, Zeugnisse ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Welche Hinweise gibt es da schon eventuell? Aber nicht nur die, sondern eben die biografische Anamnese ist eben auch ganz wichtig. Ne? Retrospektiv zu gucken, welche Symptome lagen damals schon da. Ne? Also
nun könnten einzelne Symptome einer ADHS ja durchaus auch Symptome für eine andere Störung oder Krankheit sein.
Ganz wichtig, ganz wichtig.
Wie herausfordernd ist es, ist denn die Abgrenzung zu anderen Krankheitsbildern? Mhm. Und welche könnten das auch sein? Mhm.
Also ist durchaus herausfordernd. Andererseits ist die Diagnosestellung etwas, was wir als psychologische Psychotherapeutin immer in größter Sorgfalt über alle Krankheitsbilder hinweg auch vorzunehmen haben. Und entsprechend ist es so, dass wir zusätzlich, wenn wir merken, dass also eine Richtung an Symptomatik in eine andere Richtung geht, wie zum Beispiel Depression könnte ein Thema sein, bestimmte Formen von Angststörung, Traumafolgen, Folgestörungen bis hin zu bipolaren Störungen. Also da ist es entsprechend für uns auch notwendig und das machen wir auch, dass also Screening-Fragebögen, EDCL-Checklisten, der psychopathologische Befund wird erhoben. Also da wird nochmal ganz genau hingeschaut. Und tatsächlich ist es auch so, Zwangsstörungen fällt mir gerade noch ein, tatsächlich ist es auch so, dass wir nicht immer auf diese Diagnose kommen, sondern dass wir auch in der ersten Sitzung sagen, Moment, wir können an der Stelle jetzt aufhören mit der ADHS-Diagnostik. Mhm. So, das ist einfach auch fair, dann nicht diese ganzen Durchläufe zu machen, sondern dann auch zu schauen, wer kommt eher mit einer Behandlung in Frage, mit welcher Diagnose geht dann jemand los. Das haben wir durchaus.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist wichtig, differenzialdiagnostisch zu schauen, aber gleichzeitig gibt es eben auch, wie man sagt, viele Komorbiditäten. Ja. Das heißt, es ist nicht nur die ADHS, die da ist, sondern eben auch, wie du schon meintest, Depression, Suchterkrankungen. Ne? Das ist auch eine häufige Komorbidität zu der ADHS. Und da geht es vor allem dann auch zu schauen, was ja, was sind Folgeerscheinungen, ne, von einer möglichen nicht behandelten ADHS-Erkrankung, und daraus entsteht die Depression. Mhm. Ne, und ja, da ist dann eben nachfolgend, ne, was die Behandlung angeht, die psychotherapeutische, zu schauen, was ist jetzt eben auch wichtiger. Ne? Ja. Also klar sollte man immer gucken, ne, wenn man jemanden hat, der eine Depression hat, ne, aber man irgendwie schon so den Eindruck bekommt, ach Mensch, da könnte vielleicht auch irgendwie ein ADHS, ne, im Hintergrund seine Rolle spielen.
Unbehandelt,
genau. Ne, ja, zu schauen, okay, ne, ist das etwas, was man mitbehandeln sollte? Also.
Und inwiefern arbeitet ihr auch interdisziplinär dann zum Beispiel mit Psychiatrie oder Neurologie zusammen bei der Diagnosestellung, oder ist das erstmal nicht so präsent bei einer reinen ADHS und eher, wenn es dann auch zum Teil um andere, also Komorbiditäten geht?
Also jetzt in der Diagnosestellung selbst machen wir das erstmal mit unseren Möglichkeiten. Wenn wir dann aber zum Beispiel feststellen, dass eine andere Grunderkrankung besteht, ist es uns auch wichtig, dass wir auch weitervermitteln können, dass wir beraten können, an welcher Stelle gibt es da eine entsprechende Hilfe, Unterstützung. Das kann ja zum Teil auch mit anderer ambulanter Psychotherapie zu tun haben. Wir machen natürlich innerhalb des Hauses auch Transferthemen, wie zum Beispiel bei manchen ist es so, dass eine teilstationäre oder stationäre Behandlung in der Psychosomatik oder Psychiatrie notwendig ist, Neurologie eher weniger. Mhm. Aber wenn, dann hätten wir da auch die kurzen Wege. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass jetzt alles im TWW immer bleibt, sondern es gibt ja viele andere Behandlungsmöglichkeiten auch.
Genau. Ja, und manche sind ja schon beispielsweise psychiatrisch angebunden. Ja. Und natürlich ist es dann, ne, wenn man das Gefühl hat, ach Mensch, irgendwie fehlt mir da irgendwas an Information, ne, zusammenzuarbeiten. Natürlich muss man dann die Schweigepflichtsentbindung einholen von den PatientInnen. Aber das ist schon ein wichtiger Faktor und fällt manchmal hinten runter, habe ich so den Eindruck. Mhm.
Ihr bekommt ja relativ häufig Anfragen auch von PatientInnen, die nach einer ADHS-Diagnostik fragen. Wie ist denn das denn, wenn die Diagnose dann steht? Ist es eine Überforderung? Ist es eine Erleichterung? Wie reagieren die PatientInnen emotional oft? Oder was ist so der Trend? Der
also viele haben ja tatsächlich ihre Verdachtsdiagnose bereits im Gepäck.
Mhm. Durch Google oder Angehörige?
Zum Beispiel. Also auf verschiedenen Wegen. Die sozialen Medien machen ja einiges. Und dann ist es einfach natürlich auch hilfreich, dieses Überangebot auch an teilweise nicht korrekten Informationen, die über die sozialen Medien verbreitet werden, dann eben auch eher wissenschaftlich gebündelt zu kriegen und tatsächlich eher darauf eingedampft zu haben, das entsteht daraus und das würde jetzt in unserem Jargon als Diagnose dabei rauskommen. Mhm. Ich würde sagen, viele sind erleichtert, eine Diagnose zu bekommen, wobei ich aber noch mal betonen möchte, wir möchten nicht allen eine Diagnose geben. Also von daher haben wir auch schon Reaktionen gehabt im Sinne von, nee, aber eigentlich habe ich das doch. Aber das ist dann wiederum ja die Kunst, das eben entsprechend auch so zu vermitteln, um was es eigentlich geht. Oder was würdest du sagen, große Entlastung?
Oder? Genau, also einerseits eben die Entlastung, endlich zu wissen, das ist es und jetzt kann ich irgendwie die Thematik angehen. Aber andererseits natürlich auch irgendwie eine Überforderung oder auch so ein Bedauern darüber, es möglicherweise nicht vorher gewusst zu haben.
Ja,
denn
stimmt.
Die bleiben oftmals die Personen mit ADHS, ne? Da fehlt etwas, ne? Und die bleiben hinter ihren Möglichkeiten oftmals.
Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, dass da natürlich auch Ressourcen schlummern können, ja. Und aber was, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was sind denn so typische Fehldiagnosen auch, bevor dann jemand kommt und sagt, ach, okay, es ist ADHS, es ist gar nicht
Mit was vergleicht man das vielleicht auch manchmal?
Schnell in Richtung Burnout gehen oder Persönlichkeitsstörung, wobei das ist tatsächlich eine Differentialdiagnose, die wir gerade nicht genannt haben, aber es kann tatsächlich sehr schnell auch dazu führen, dass je nach Brille desjenigen dann auch gesagt wird, ach, das ist das und das.
Ja.
Also das und die Betroffenen haben aber tatsächlich eher den Eindruck, nee, es ist noch viel mehr. Mhm. Also da steckt einfach viel länger auch etwas dahinter. Es begleitet mich mein Leben lang. Und da gibt es zum Beispiel auch in der Differentialdiagnostik zu Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, Angststörungen in bestimmten Situationen, ist für uns dann wiederum das Zeitkriterium so wichtig. Mhm. Also das ist wirklich dann auch vor der Adoleszenz begonnen hat, was zum Beispiel bei Persönlichkeitsstörungen erst dann relevanter wird. Also das sind dann wieder diese verschiedenen Bögen, die wir dann in der biografischen Anamnese, aber eben auch in den Fragebögen dann entsprechend zu schlagen haben.
Und möglicherweise sind es ja in dem Sinne keine Fehldiagnosen, sondern eben halt Diagnosen, die schon da sind, nur die ADHS ist halt nicht erkannt. Ne? Also die steckt da drunter noch irgendwie verschlummert und man hat es noch nicht so ganz verstanden. Ne? Und die Depression oder die Suchterkrankung ist eben eine Folge daraus.
Okay.
Henne und Ei.
Wir haben ja eingangs auch schon über Symptome bei Erwachsenen gesprochen. Aber gibt es denn so typische Muster auch im Beruf oder in der Ausbildung, im Studium oder auch bei der ganz klassischen Selbstorganisation, wo Erwachsene merken, die kommen hier einfach nicht richtig zu Potte sozusagen? Ja, was sind da die häufigsten Symptome im Alltag oder die Stellen, wo man sagt, nee, hier hakt es irgendwie, ne? Hier komme ich nicht voran?
Die Steuererklärung zum Beispiel ist häufig...
Im Sinne der Prokrastination, wie wir das alle kennen bei der Steuererklärung?
Also als jetzt erstmal große Überschrift für eine Tätigkeit, wo es darum geht, etwas Langweiliges zu einem bestimmten Zeitpunkt machen zu müssen. Das kann man jetzt natürlich auf viele andere Dinge auch übertragen. Mhm. Das kann genauso gut das langweilige Exposé für irgendeinen Studiengang sein, wo jetzt eben nicht das hauseigene Dopamin mit angestoßen wird, was dann ja wiederum hilft, die Fokussierung zu verbessern. Und das wäre zum Beispiel etwas, wenn Arbeitsstrukturen keine Struktur geben im Sinne von, dass auch die Eigenart der Betroffenen auch zum Tragen kommen kann. Also alles, was dazu führt, dass Menschen in ihren Entscheidungsfähigkeiten, in ihren spontanen Entscheidungsfähigkeiten eingeengt werden, dass eine gewisse Desorganisiertheit dazu führt, dass es eher störend angesehen wird. Also es ist einfach sehr davon abhängig, wer arbeitet wo.
Ja.
Also vielleicht an einem besseren Beispiel jetzt gerade noch gesagt, also wenn jemand ein Projekt auf die Beine stellt und macht ein cooles Start-up, wunderbar, passend. Viele Ideen, Problemlösefertigkeiten sind da, etwas interessiert. Es können unkonventionelle Lösungen gefunden werden. Und die Gedankensprünge, die einfach mit zur Symptomatik gehören, die können auf eine hochkreative Art und Weise eingesetzt werden. Aber wen braucht man dann dazu? Wie den Steuerberater, eine Person, die dann das ganze Kreative so bündeln kann, dass es dann aber auch wieder Stück für Stück geordnet weiterverarbeitet wird. Jetzt habe ich schon so ein bisschen Ressourcen genannt, was du gerade schon sagtest.
Da komme ich gerne auch nochmal drauf zurück. Beobachtet ihr eigentlich geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Symptome? Ihr habt schon manchmal klang es schon so an, bei Frauen, bei Mädchen. Was beobachtet ihr da aus eurer psychotherapeutischen Praxis?
Ja, es gibt definitiv Unterschiede, also auch in dem Sinne, dass möglicherweise, ne, das ist so eine Annahme, dass Frauen doch sich sozial erwünschte Verhalten, ne, eher ein angepassteres Verhalten haben, und vor allem jetzt auch bei Mädchen und Jungen im Vergleich, aber auch im späteren Alter, dass sehr viel mehr alles innerlich sich abspielt, ne? Also so eine innere Unruhe und ja, Ärger, der vielleicht eher bei sich behalten wird, als dass es nach außen hingetragen wird. Und dahingegen bei Jungs oder bei Männern, ne, das durchaus sichtlicher wird im Verhalten, im Kontakt.
Mhm. Ja? In der Impulsivität dann.
Mhm. Mhm. Es wird Masking genannt, was Kim gerade sagte, dass also tatsächlich die kompensatorische Maske eher aufgrund der, ja, leider immer noch wirksamen gesellschaftlichen Normen dann zum Tragen kommt.
Mhm. Ich habe gelesen, dass ADHS auch mit vielen Risiken wegen fehlender Aufmerksamkeit einhergeht. Aber auch, weil es oft Komorbiditäten gibt, wie Depression oder Sucht. Ihr hattet das auch schon angesprochen, aber eher umgekehrt. Erst die Depression, dann sieht man, dass darunter noch eine ADHS ist. Aber oder bedingt sich das immer gegenseitig? Oder was war zuerst? Wir haben gerade über die Henne und das Ei gesprochen.
Ja, ja.
Aber das war nochmal sehr beeindruckend in der Recherche zu sehen, dass gerade auch bei unentdeckter ADHS eben oft Begleitkrankheiten entstehen können, wie, also Sucht und Depression ist wohl das Häufigste. Woran liegt das?
Naja, also zum Beispiel das Ausgleichsbedürfnis der Hyperaktivität, also Extremsport zum Beispiel, kann ja leider auch mit Risiken behaftet sein. Depression hat leider auch ihre starken Risiken, wie wir wissen.
Ja.
Und was Suchterkrankungen angeht, da ist auch die Kontrolle nicht immer gegeben.
Aber wie lösen die ADHS-Symptome so etwas auch aus, wenn man nicht weiß, wohin mit sich, oder wenn man sich fragt, was ist los mit mir und woran, wie leiden auch so Leute, bevor sie zu einer Diagnose kommen? Ne?
Na, man könnte es vielleicht auch so sehen, dass diese Menschen ja durchaus Leid mit sich tragen.
Ja.
Ne? Also wie Sabine vorhin ja kurz meinte, ne, da als Kind erfährt man immer, du sollst nicht so laut sein, spring hier nicht so viel rum, sei mal nicht so viel oder wie auch immer. Also durchaus immer wieder
immer gedeckelt. So.
Genau, ja. Immer gedeckelt. Mhm.
Man ist immer falsch, ne?
Man ist immer falsch. Ne? Man wird immer, ja, zurückgewiesen. Und das hat natürlich eben Auswirkungen auf, ne, das innere Erleben und wie sehe ich mich selbst. Und das führt möglicherweise dann später eben, sagen wir mal, zu einer Suchterkrankung, in dem Sinne, dass ja, man merkt vielleicht, ne, dass eben dieses assoziatorische Denken, aber auch eben, ne, die Hyperaktivität, diese Unruhe, die man hat, ne, die motorische Unruhe, die kann ganz gut, ne, gedeckelt werden mit Alkoholkonsum. Mhm. Ne, und dadurch entstehen Suchterkrankungen. Ja. Also man kann es auch als Selbstmedikation durchaus bewerten. Ne? Und das ist häufig der Fall.
Ne? Ja. Zum Beispiel auch mit Amphetaminen, ne?
Ja.
Die dann leider am Arzt, an der Ärztin vorbei als Selbstmedikation genommen werden. Umso wichtiger, dass da ein Fachmann, Fachfrau, Fachleute tätig werden.
Ja. Gibt es denn Unterschiede bei Menschen, die akademische oder kreative Berufe ausüben, im Vergleich zu eher so strukturierten Tätigkeiten? Sabine, im Vorgespräch hast du ja auch gesagt, dass du auch gerne durchaus darüber sprechen würdest, was ADHS-Betroffene besser können als andere, dass sie also über Ressourcen verfügen, die nicht jedem und jeder von uns gegeben sind. Also dann auch die Frage, was wünscht ihr euch denn von Arbeitgebern oder auch der Gesellschaft im Umgang bei Erwachsenen mit ADHS?
Also zunächst mal finde ich wichtig, das ganze Krankheitsbild soll jetzt von meiner Seite, von unserer Seite nicht romantisiert werden, ja, indem wir jetzt sagen, oh, das ist jetzt alles ganz toll. Weil wir haben, glaube ich, jetzt mehrfach auch schon gesagt, ja, dass auch ein großes Leid dahinter steht. Mhm. Aber es ist einfach auch wichtig zu schauen, wo sind die Ressourcen? Mhm. Also wo, und das ist eigentlich bei jeder Erkrankung so, zu schauen, wo können eben auch die Vorteile aus dem Ganzen sein? Und da ist es zum Beispiel bei der ADHS ist es so, dass also eine hohe Kreativität auch besteht. Durch diese schnellen Gedankensprünge können auch ganz unkonventionelle Lösungswege sehr schnell erfasst werden. Es gibt unglaubliche Multitasking-Fähigkeiten, wenn es interessiert. Es können mehrere Projekte gleichzeitig auf die Reihe gebracht werden. Es gibt eine hohe Spontanität und Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Übrigens eine große Ehrlichkeit durch die Impulsivität wird man immer sofort hören, was jetzt gerade ist. Also das kann dann nicht so gut zurückgehalten werden. Mhm. Also auch das würde ich gerne als Ressource beschreiben. Und Spontanität dazu könnte auch gehören, unabhängig davon, was jetzt gerade alles so zu erledigen ist, könnte die Frage, hey, wollen wir heute Nachmittag für 2 Tage an die Ostsee fahren, könnte also sofort und spontan mit, ja, machen wir, beantwortet werden, ohne jetzt endgültig zu wissen, welche Konsequenzen hat das. Da kann es natürlich wieder Nachteile geben, gar keine Frage. Aber es stecken eben einfach auch viele Vorteile drin im Sinne von, ach, wir werden schon irgendwie machen. Es wird schon irgendwie so funktionieren. Mhm. Also von daher, ja, wir haben oft schon drüber gesprochen, es ist auch nicht gut, zu sehr zu pathologisieren. Mhm.
Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen denn Erwachsenen mit ADHS eigentlich zur Verfügung?
Ganz klassisch natürlich die psychotherapeutische Behandlung, also Psychotherapie, da erstmal nach Leitlinie natürlich die Verhaltenstherapie. In der psychodynamischen Behandlung ist es so, dass die MBT, also die mentalisierungsbasierte Psychotherapie, sehr viel forscht und mittlerweile ja auch Behandlungsansätze führt. Und da geht es vor allem dann auch darum, um die Emotionsregulation. Ne? Denn das, was ja oftmals fehlt in der ADHS oder Menschen mit ADHS, ist ja eben das Regulieren, ne? Und eben auch die Emotionen zu regulieren oder die Impulsivität. Das steht da im Vordergrund.
Und dann gibt es natürlich die Medikamente. Ne? Man liest ja auch immer, also selbst bei Kindern und Jugendlichen schon, aber sicherlich auch bei Erwachsenen. Ne? Welche Rolle spielen Medikamente? Du sagtest jetzt, die Verhaltenstherapie steht erstmal an erster Stelle.
Sagt die Tiefenpsychologin. Aber du hast ja eben auch gesagt, was tiefenpsychologisch entsprechend auch gemacht wird. Als Verhaltenstherapeutin kann ich noch kurz mit dazu sagen, was du eigentlich auch schon gesagt hast, also was die Impulskontrolle angeht, bestimmte Time-Out-Strategien, kognitive Strategien, was sagt man sich selbst. Aber zurück zu der Frage mit den Medikamenten. Für Medikamente sind wir als psychologische Psychotherapeutin nicht zuständig. Die meisten, die zu uns kommen oder auch in andere Praxen zur Diagnostik kommen, haben bereits irgendwie schon eine Psychiaterin und würden darüber auch die Medikation bekommen. Mhm. Also kann sehr, sehr hilfreich sein. Mhm. Aber wir hatten es vorher schon. Es muss natürlich nicht sein. Ja. Aber wenn jemand schon einen lebenslangen Weg hat, ist das Bedürfnis vielleicht auch eher höher, es mal zu probieren, also tatsächlich mal zu gucken, gibt es denn da einen Effekt? Mhm. Ich habe mal von einem Psychiater gehört, der auch die Diagnostik macht und auch Medikamente verschreibt, dass also ungefähr 90% derer, die zu ihm kommen, dann auch die Medikamente haben wollen und nehmen, dass sich das aber nach einer gewissen Zeit dann schon wieder auf die Hälfte reduziert. Also das ist etwas, was ganz individuell dann ja auch mit der Fachärztin denn mit dem Facharzt gemeinsam überlegt werden sollte.
Und da spielt ja wiederum auch der Schweregrad eine Rolle.
Ja.
Ne? Also bei einer schwer ausgeprägten ADHS-Symptomatik ist es durchaus sinnvoll, ne, medikamentös auch zu arbeiten. Mhm. Ja. Mhm.
Welche Rolle spielen denn eigentlich Angehörige und das soziale Umfeld in der Therapie durchaus auch, also in der Diagnostik? Das habe ich schon so rausgehört, gibt es ja auch diese Fremdbeurteilungsbögen. Ich denke oder gehe davon aus, dass nahestehende Personen diese ausfüllen. Aber dann in der Therapie, wie wird das soziale Umfeld eventuell mit einbezogen? Aber eben auch, welche Rolle spielt es?
Ja, spielt eine wichtige Rolle, definitiv. Also einerseits das Einbeziehen in dem Sinne, dass Aufklärungsarbeit betrieben werden sollte, ne, in dem Sinne, dass ja eine ADHS-Diagnose gestellt worden ist. Das hat durchaus Ursachen und Beeinflussungen, ne, in der Interaktion, im Zwischenmenschlichen. Und da ist es wichtig, ne, sein Umfeld aufzuklären darüber, dass die Diagnose besteht.
Hm. Und können Angehörige auch so eine unterstützende Komponente auch sein?
Ja, und Arbeitgeber auch. Ne? Hm. Also das mit den Angehörigen hattest du gerade schon gut beschrieben. Und es könnte zum Beispiel bei Arbeitgebern könnte es auch dazu führen, dass Strukturierungshilfen gegeben werden. Mhm. Wobei jeder sollte für sich immer überlegen, welche Diagnose wird jetzt beim Arbeitgeber gestellt. Das zieht sich ja über alle Diagnosen hinweg. Das sind wiederum ganz individuelle Entscheidungen. Mhm. Aber bei manchen ist es ja durchaus so, dass es auch möglich ist, dass zum Beispiel eher ein ruhiger, abgelegener Raum zur Verfügung gestellt werden könnte. Da ist es dann nicht wichtig, wie schön der ist. Hauptsache, es gibt eine gewisse Reizabschirmung im Sinne von Unterstützungshilfe, was Fokussierung angeht und so weiter. Aber Angehörige könnten auch in der Therapie wie bei allen anderen Störungsbildern mit einbezogen werden. Jetzt nicht im Sinne einer Paartherapie oder Angehörigentherapie, aber es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass punktuell, das ist auch ganz hilfreich, Leute mit einbezogen werden. Bei den Systemikern, also die sind wir jetzt beide nicht, aber die systemischen Psychotherapien, die würden das sowieso von vornherein machen, würden das gesamte System berücksichtigen.
Und es gibt ja auch mittlerweile verschiedenste Selbsthilfegruppen, einerseits für Menschen, die betroffen sind von ADHS, aber auch dann für die Angehörigen, um da Aufklärungsarbeit zu betreiben auch, ne, und zu verstehen, was bedeutet das denn eigentlich jetzt, ne, wenn jetzt beispielsweise meine Partnerin ADHS hat, wie kann ich mit der besser umgehen, was muss ich jetzt vielleicht auch verändern, wie kann ich mich möglicherweise auch anpassen. Ne? Also es ist durchaus einfach wichtig, dass das Umfeld es weiß und entsprechend dann auch reagieren kann und möglicherweise dann auch weniger genervt ist. Ne?
Ja, dass es mehr Verständnis,
mehr Verständnis hat. Ne?
Komm schon ein bisschen zum Ende der Folge. Sagt mal, wenn jetzt Erwachsene vermuten, dass sie ADHS haben, was wäre so der erste Schritt, den ihr empfiehlt? Was sollten diese Menschen am besten erstmal tun?
Du hattest schon mal am Anfang ungefähr gesagt, also psychologische Psychotherapeutinnen oder Fachärztinnen sind die geeigneten Ansprechpersonen.
Der Hausarzt vielleicht sogar als erster Anlaufpunkt? Oder?
Warum nicht? Menschen mit Approbation, die dazu in der Lage sind, eine Diagnose zu stellen oder eben auch eine Differentialdiagnose, eine andere Diagnose zu erkennen.
Ja.
Es können alle psychologischen Psychotherapeuten, also es muss jetzt nicht unbedingt nur da und nur da und nur da
ambulant sein
gemacht werden, sondern tatsächlich ist das etwas, was zu unserem Beruf mit dazugehört. Aber wir sagten auch schon mal, bitte nicht über den Selbsttest in irgendwas reingeraten, sich selbst labeln. Also
ganz wichtig.
Ich finde es einfach auch, oder wir haben ja schon oft uns darüber ausgetauscht, es ist einfach notwendig, da auch entsprechend Fachleute zu haben, die dann das Ganze in die richtige Richtung geben können.
Aber sicherlich ist es vielleicht ein erster Hinweis für einen selbst, ne? Also es gibt tatsächlich von der WHO einen Selbstbeurteilungsfragebogen, der im Netz zur Verfügung steht, um möglicherweise erstmal zu verstehen, ah ja, okay, das sind die Symptome, da score ich auch und das könnte so ein Hinweis sein. Ne? Aber es ist mit, man sollte das mit Vorsicht genießen, definitiv.
Ja, aber das ist ja ein Hinweis, den wir in den Shownotes zum Beispiel mal mit aufnehmen können, als ein erstes Indiz, um sich danach aber nochmal fachliche Expertise einzuholen.
Ja.
Was würdet ihr Betroffenen mitgeben, die gerade erst ihre Diagnose ADHS erhalten haben?
Was geben wir denen mit? Machen wir ja immer mal. Also erstmal, dass ADHS nicht einfach weg sein muss. Also es geht ja auch viel um Akzeptanz von etwas, was immer da ist.
Erstmal mach dich auch bekannt mit der Diagnose. Informiere dich, nimm dir Zeit. Ne? Es können Bücher, ne, rangezogen werden. Es gibt mittlerweile wirklich gute Fachbücher dazu für Betroffene, aber auch Ratgeber, ne, was dann Zeitmanagement anbelangt oder ne, wie kann ich mich besser organisieren. So kann man sich auch ne, mehr an die Thematik rantasten ne, und besser verstehen. Selbsthilfegruppen hatte ich ja vorhin schon benannt. Und
was auch noch so spannend ist, die DIGAs, die digitalen Gesundheitsanwendungen. Es gibt mittlerweile richtig, richtig gute Apps, wobei ich jetzt nicht genau sagen kann, die ist jetzt wirklich gut und so weiter. Es gibt auch KI-gestützte. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, ob das wirklich gut ist oder nicht. Ich möchte einfach die Information geben. Also Selbsthilfemöglichkeiten, wie du gerade sagtest, gibt es viel. Das ist ja durchaus eine erste Stufe. Wir sagten ja auch schon, viele kommen schon mit einer Verdachtsdiagnose im Gepäck auch zu uns. Das heißt, das läuft ja vorher auch schon. Aber wie gut ist es eigentlich, sich dann doch an die Psychotherapeutin des Vertrauens zu wenden, um dann eben entsprechend auch ganz individualisiert anhand der eigenen Lebensgeschichte und anhand der eigenen Frustrationen und so weiter und so fort, die dadurch entstanden sind, sich da nochmal Unterstützung und eine Richtung zu holen.
Ja, aber als erstes steht vor allem halt so die Auseinandersetzung mit dieser Diagnose im Vordergrund, ne? Und was ich durchaus immer noch mitgebe, ist Sport. Sport und Bewegung.
Genau.
Ne? Also
genau.
Bei jeden psychischen Erkrankungen, aber jetzt auch ganz allgemein natürlich für das psychische Wohlbefinden, ist Sport einfach so eine Komponente, die einen Einfluss hat auf die Aufmerksamkeit, ne? Das Chaos im Kopf wird irgendwie ein bisschen weniger. Also das wird so oft außer Acht gelassen, aber es ist wirklich etwas, vor allem spezifisch bei ADHS, was wirklich auch eine Linderung mitbringen kann. Ne? Deine Ausgeglichenheit zu schaffen.
Genau, du sagst Sport. Wunderbar. Ich sage Achtsamkeit.
Genau,
aber ich glaube, wir haben da beide auch noch zwei wichtige Worte erfasst, die tatsächlich auch gerade bei dem Bild vonnöten sind.
Vielen Dank. Danke, dass ihr dieses Interview mit mir geführt habt. Danke, dass wir über ADHS gesprochen haben, aber auch eben Wege aufgezeigt haben, um mit dieser Krankheit, Störung, wie immer man es benennen will, das ist ja eigentlich egal, gut umzugehen und einen Weg für einen guten Alltag, ein gutes Leben zu finden. Dankeschön.
Genau, danke. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften.
Wenn du selbst betroffen bist oder jemanden kennst, der oder die mit den besprochenen Symptomen kämpft oder die Diagnose ADHS bereits vermutet, vielleicht war heute ein wichtiger Impuls dabei. Leite diese Folge gern weiter. Wir freuen uns außerdem, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst und uns ein Feedback dalässt. Diese und viele weitere Folgen von Diagnose Kopfsache zum Thema mentale Gesundheit findest du auf allen gängigen Podcast-Portalen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Diagnose Kopfsache, der Gesundheitspodcast aus dem TVW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion: Miki Sitsch und Fabio Lautenschläger. ProduzentInnen: Sue Holder und Chris Gose. Host und Redaktion: Claudia Noack aus dem TVW.